Herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick 2024 bei MagTalk und der ersten offenen Talkrunde mit meinen sehr geschätzten Kollegen aus dem Cybersecurity-Umfeld. Die Kollegen sind bei MagTalk nicht unbekannt und haben bereits mehrere Folgen begleitet. In dieser Sonderfolge begrüße ich Yannick Engber.
Hi.
Herzlich willkommen.
Danke.
Daniel Koschmarschrab.
Hallo zusammen.
Willkommen zurück. Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt und dabei sein könnt. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zum Thema Cybersecurity zurück und das gleich aus mehreren Blickwinkeln. Das Jahr war geprägt von Trends, Innovationen, neuen regulatorischen Anforderungen, aber auch von intelligenten, gut geplanten und akribisch ausgeführten Cyberangriffen. Es waren einige Unternehmen betroffen, um nicht zu sagen viele, öffentliche Einrichtungen, Telekommunikationsunternehmen, die Bandbreite ist hier gigantisch. Zum Beispiel am 10. Oktober berichtete unter anderem Heise Online, dass das Internetarchiv von einer DDoS-Attacke und einem Datenleck betroffen war. Die Angreifer konnten die Mitgliederdatenbank kopieren und über 30 Millionen Nutzerdaten stehlen. Von einem weiteren großen Ereignis berichtete die Washington Post am 27. August. Zwei große Internet-Service-Provider in den USA und deren Dienste, die in den USA natürlich bereitgestellt waren, wurden kompromittiert. Sie sollen von der SALT Typhoon Advanced Persistent Threat betroffen gewesen sein. Auch in Deutschland gab es populäre Beispiele und Ereignisse wie die Cyberangriffe auf die Partei CDU vor der Europawahl. Es zieht sich also über alle Bereiche hinweg. Ich durfte ebenfalls live miterleben und habe in diesem Jahr Unternehmen beim Wiederaufbau und der Sicherung des Netzwerks nach einem Sicherheitsvorfall begleitet. Die Frage ist nämlich nicht, ob ein Angriff stattfindet, sondern wann der Angriff stattfindet. Aus der aktuellen Bedrohungslandschaft heraus ergeben sich unter anderem weitere regulatorische Anforderungen und Themen wie die EU-Richtlinie NIS 2. Die gesetzliche Umsetzung wurde zwar auf das Frühjahr 2025 vertagt, aber das Jahr 2024 war von diesem Thema geprägt und Unternehmen sollten sich zwingend darauf vorbereiten, sofern das noch nicht geschehen ist. Und natürlich wurden innovative Technologien im Bereich Cybersecurity weiterentwickelt und es gab eindeutige Trends. Es ist relevant, eine ganzheitliche Übersicht über die eigene Infrastruktur zu haben und auf Security-Events schnell und sicher reagieren zu können. Starten wir mit einem Thema, was uns alle sehr beschäftigt hat und interessiert und das Jahr 2024 begleitet hat. Das Thema SIEM ist ja nun nicht neu für den IT-Security-Markt, aber relevanter denn je und es haben sich über die Zeit immer neue Ausprägungen entwickelt. Automation und Response ist meiner Meinung nach ein integraler Punkt und ich würde gerne zu Beginn die Entwicklung zu diesem Thema im Jahr 2024 mit euch diskutieren. Yannick, was kannst du aus deinem Bereich entwickeln? Ich meine, das ist ja grundsätzlich ein Thema, was du sehr stark betreust und du hast sehr, sehr viele Projekte begleitet dieses Jahr. Was kannst du berichten?
Ja, vielleicht für alle Leute, die mich noch nicht aus der Podcast-Folge vorher schon kennen. Mein Name ist Yannick Engber. Ich arbeite bei der Magellan jetzt fast im 10. Jahr. Und wir beschäftigen uns mit unserer Abteilung vor allem um alles, was so data-centric Security-Topics sind. Also klassisches Log-Management, aber auch darüber hinaus dann Verservicung. Und wir begleiten Kunden bei der Implementation, bei der Konzeption von SIEM-Systemen. Aber auch Managed Services wie so ein Security Operations Center oder auch dann kleinere Security-Themen, die wir auch dann isolieren. Davon betrachten. Das alles ist so ein bisschen mein Kompetenzbereich, wo wir auch dieses Jahr wieder ganz viele Kunden letztendlich drin begleiten durften. Und ich sehe es ein bisschen so wie in deiner Einleitung. Es sind ganz viele Dinge dieses Jahr passiert, über die es bestimmt mal spannend ist, darüber zu diskutieren. Und SIEM ist wirklich kein neuer Begriff. Der ist jetzt schon ein paar Jahre geprägt. Und vielleicht schauen wir einfach genau mal hin, was ist dieses Jahr passiert. Also aus meinem Blickwinkel ist es ein wenig in der Marktbeobachtung so, dass die Großen immer größer werden und ein Stück weit um den Marktanteil Teil ein wenig buhlen.
Ja, das merkt man ganz stark. Ne? Es sind sehr viele Aufkäufe dabei, Zukäufe, Merges und absolut.
Genau. Und so ein Trend, den du halt auch schon anskizziert hast, in dem es einfach darum geht, wie geht man mit der Bewältigung von Alarmen und die immer häufiger und komplizierter werden und so weiter um. Und da gibt es, glaube ich, einen großen Konsens, in den sich alle ein Stück weit entwickeln. Aber es gibt halt auch nach wie vor die Herausforderungen, wie geht man mit so einem Projekt als erstes um? Und wir haben ja auch gesagt, Regulatorik war dieses Jahr auch. Das trifft ganz viele zum ersten Mal, sich mit einem SIEM auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad sehr komplex, sich so einem Thema anzunähern und auch zu sagen, aus welchen Beweggründen mache ich dann letztendlich was. Und da drin versuchen halt viele Firmen ein Stück weit reinzugehen und zu sagen, wie kriegen wir diesen ganzen Prozess letztendlich vereinfacht, um ganz explizit Hilfestellungen im IT-Security- oder Cyber-Security-Umfeld zu finden.
Ich denke, das ist aber auch ein wichtiger Schritt, gerade durch die regulatorischen Anforderungen, weil Unternehmen jetzt sehen, okay, es ist erforderlich, sich damit auseinanderzusetzen und es bietet ja auch einen großen Mehrwert, auch wenn der Aufwand tatsächlich da ist und viele Unternehmen das natürlich nicht eigenständig stemmen können. Aber dafür gibt es ja uns zum Beispiel, die unterstützen können. Es bedarf da auch einer ganzheitlichen Betrachtung und es ist komplex. Was ich aber gesehen habe, Automation und Response wird immer mehr ein Thema. Das ist ja so, dass der Markt da sehr dynamisch ist und sich viele Hersteller dann neue Begriffe ausdenken, Produktnamen. Letztendlich ist es aber auch das SIEM. Es bleibt irgendwo noch ein SIEM mit zusätzlichen Weiterentwicklungen, Automation und Response wieder, ja. Das kann man so sagen, oder?
Vielleicht auch gerade aus der Perspektive von dem, was wir machen. Also ohne eine SOA, also Security Automation and Response Thematik, hätten wir überhaupt gar nicht die Möglichkeit, eine Serviceerbringung in dem Niveau, dem wir es erbringen, überhaupt erst stattfinden zu lassen. Man redet da von einem Triage-Dashboard, das müssen ganz viele Alarme letztendlich dann bewertet werden und da drin helfen solche Systeme letztendlich einen gewissen Standard, also eine Vorgehensweise. Was ist dann der nächste Schritt in einer Tech-Kill-Chain, wie auch immer, was muss man beachten? Einfach auch, um einen ganzheitlichen Wissensstand letztendlich stattfinden zu lassen. Wir haben auch Leute, die neu anfangen, die letztendlich dann die Kundenumgebung vielleicht noch nicht so kennen wie die Leute, die jetzt schon seit 5 Jahren bei uns Service für einen Kunden erbringen. Und für die ist es halt dann einfach auch total gut in dieser Abstraktionsform. Also man betrachtet den Vorfall als solches, aber auch gleichzeitig direkt schon, was sind die Möglichkeiten und muss ich da direkt in den Incident reingehen und sagen, ich muss jetzt eine Maßnahme ergreifen, wie zum Beispiel eine IP-Adresse zu isolieren oder einen Client vielmehr, nicht die IP-Adresse als solches. Und da drin halt ein Stück weit eine Handreichung zu geben und zu sagen, hier, wir helfen insgesamt bei einem Vorgehen, um Schlimmeres zu vermeiden.
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass nicht jedes Event manuell weggefiltert oder bearbeitet werden muss, weil ich denke, die Anzahl der Events ist doch relativ hoch und je nach Personenstärke, die sich damit auseinandersetzen, kann das sehr schnell dazu führen, dass eine gewisse Überforderung herrscht und gewisse relevante Events, Security-Events, vielleicht unter den Teppich gekehrt werden beziehungsweise nicht auffallen. Das heißt, es ist ja durchaus sinnvoll, durch Playbooks oder vielleicht sogar automatisierte Playbooks Standard-Events, die zum Beispiel regelmäßig auftreten, jetzt vielleicht sogar täglich und mehrfach, dass diese automatisch behandelt werden und es nicht mehr zwingend erforderlich ist, dass der Analyst oder der Administrator vielleicht sogar sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Natürlich ist der menschliche Faktor immer noch wichtig. Es kann natürlich nicht vollautomatisiert laufen, aber es ist eine Hilfe, vielleicht mit den kleinen Dingen anzufangen.
Ja. Ja, absolut. Also jetzt vielleicht so ein bisschen mal wieder meine Consultant-Brille da aufgenommen. Ich kann dir dazu nur sagen, it depends. Klar ist, man muss den Vorfall letztendlich bewerten, man muss auch standardmäßig damit umgehen. Wichtig ist aber auch darauf zu gucken, wie misst man denn einen Vorfall und ab welchem Moment ist das Ganze zum Beispiel relevant. Also was ich zum Beispiel gerne letztendlich consulte in letzter Zeit ist, den Risikoaspekt da drin ein Stück weit in den Fokus zu stellen. Also eine Aussage zu treffen, wie schlimm ist das, was gerade passiert für das Unternehmen und dann basierend auf Informationen der Systeme, also Benutzerkonten, was weiß ich, wenn das jetzt im Kontext eines Geschäftsführers stattfindet, ist das wesentlich schlimmer, als wenn das im Kontext von einem Lagermitarbeiter oder wie auch immer dann letztendlich passiert, dass man damit auch inhaltlich eine Begründung findet, womit ist denn eigentlich gedient? Worauf muss ich mich konzentrieren? Und klar ist, es gibt ein psychologisches Thema, mit dem sich alle auseinandersetzen, die selber versuchen, einen SIEM oder einen SOC-Betrieb aufzubauen. Das nennt man eine sogenannte Alert-Fatigue, in dem das einfach zu viele False Positives auch dafür sorgen, dass man ein Stück weit blind wird. Und das Beispiel, was du gebracht hast, ist ja so ein bisschen der traditionelle, aber jetzt auch noch mal stärker geprägte Standardvorgehen. Jetzt gibt es Modelle, die das letztendlich dann bewerten und dann auch die Genauigkeit von diesem standardmäßigen Vorgehen irgendwie erweitern, dass man nicht nur sagt, man macht eine Suppression Rule und sagt, man betrachtet das nicht mehr, weil das irgendwie unrelevant ist, sondern man schaut halt trotzdem in Statistiken rein, man schaut trotzdem in Outlier Detections oder, um zu sagen, wir haben diese Datenquelle oder das, was dort alarmiert wird, im Griff. Und trotz allem, dass wir sagen, wir gehen damit standardmäßig um und das muss sich im Normalfall jemand anschauen, dass die Ausnahmen vom Normalfall trotzdem immer noch Relevanz im SOC haben.
Ja, die Gefahr geht da nämlich in beide Richtungen. Ja, einmal, dass Analysten, Administratoren überflutet werden mit Informationen und dass dabei ein elementares Security-Event nicht erkannt wird. Andersrum, bei der Automation, bedingt mit maschinellem Lernen dass dabei wichtige Events herausgefiltert werden, die eigentlich nicht herausgefiltert werden dürfen. Ne? Und False Positives ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Da hat man am Anfang sehr stark mit zu kämpfen, denke ich mal. Und auch im laufenden Betrieb, aber gerade am Anfang ist das ein großes Thema. Nur, wie würdest du oder was empfiehlst du Was ist eine gute Vorgehensweise, wenn man sagt, okay, ich habe viel automatisiert, arbeite immer mehr mit automatisierten Playbooks. Wie kann ich denn valide Statistiken prüfen und mit Dashboards arbeiten, dass genau solche Punkte nicht vorkommen wie, ups, da ist jetzt gerade leider ein sehr wichtiges Event verloren gegangen und eigentlich ist das ein großer IOC, ja, also Indicator of Compromise und da hätte was getan werden müssen. Oder es wird was Falsches rausgefiltert, wie auch immer. Wie ist da die Vorgehensweise?
Ich versuche mal ein bisschen einzusteigen. Das ist jetzt schon sehr tief im Detail. Ist aber der risikobasierte Ansatz hilft dabei auch, weil man da drin nicht nur isoliert eine Auffälligkeit einer bestimmten Datenquelle hat, sondern man hat den Kontext ein bisschen größer gezogen, indem man in bestimmten Situationen sagen kann, wenn zum Beispiel jemand es über die erste Hürde geschafft hat und dann versucht, die nächste Hürde zu nehmen, dass das für mich eine relevante Größe wird, nachdem hier irgendetwas passiert ist. Vielleicht nicht das Sinnvollste, aber ein gut zu erklärendes Ding ist, wenn es irgendwo einen Login gab nach gescheitertem Versuch und dann hast du abweichendes Verhalten, wie sich jemand im Netzwerk bewegt, welche Applikationen er aufruft oder wie auch immer letztendlich, dass das dann relevant wird. Und die häufiger, und das ist jetzt sowas, was man schon kennt mit einem User Behaved Analytics, also beziehungsweise UBA-Thema, mit dem man dann sagen kann, man stellt es in einem normalen Verhalten eines Benutzers und alles, was davon abweichend ist, ist letztendlich dann etwas, was so ein Indicator of Compromise darstellt. Man kann es auch datengetrieben, also so arbeiten wir unter anderem dann stellen, dass man halt mehrere dieser Use Cases und Security Meldungen miteinander verbindet und sagt, okay, wir gucken uns an, was könnte in einem Unternehmen der größtmögliche Schaden sein, der jetzt von diesem Vollfall ausgeht. Also in einer Attack Chain wäre es jetzt zum Beispiel, dass er den Hop ins Netzwerk schafft, dass er irgendwie auf ein Service-System kommt, wo Sessions gestort werden, wie auch immer, also gespeichert werden, dass er darüber hinaus letztendlich dann wirklich der Angreifer eine Chance hat, wirklich Schaden zu verursachen und oder nicht. Und es gibt mehrere Welten und die Herausforderung da drin halt zu sagen, okay, man discardet nicht, sondern man schaut sich die Statistiken an, beziehungsweise das Learning hilft halt dabei schon so ein bisschen die Rosinen rauszupicken und zu sagen, okay, darauf konzentriert man sich. Ohne, dass die anderen Sachen natürlich nicht irgendwie einer Maßnahme bedeuten würden. Aber die Maßnahme ist ja genau das, was ich auch versucht habe zu sagen. Man spielt hier die letzte Meile. Das ist im Prinzip die letzte Chance, bevor irgendwie etwas Schlimmeres passiert ist. Also man muss sich verdeutlichen, wann greift ein Siem? Ein Siem greift dann, wenn eigentlich der Angriff schon stattfindet. Und dann ist die Wette, bin ich schneller als der Angreifer, um den größeren Schaden zu vermeiden. Und in der Forensik natürlich, okay, was hat er denn eigentlich überhaupt gemacht? Wo waren die Probleme letztendlich? Dass man es halt irgendwie nachvollziehbarer gestaltet bekommt. Und dann kommen da halt Konzepte, die einem dabei helfen. Ja, wir diskutieren so oft über Zero Trust zum Beispiel oder um Dinge, die das Ganze konzeptionell ein wenig einfacher machen. Also Least Privilege ist da zu nennen, dass man halt auch die Alarme ein wenig reduziert und so weiter und so fort. Aber ich will nicht zu weit aus. Und es geht ja auch nicht nur um Siem heute, deswegen, ja, spannend, das sind auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten.
Interessant finde ich noch, wie sieht denn die Adoption in 2024 aus? Also gibt es tatsächlich den Trend und hat man gemerkt, dass die regulatorischen Anforderungen, die bald kommen werden, dazu führen, dass mehr Unternehmen wirklich auch Projekte bereits gestartet haben oder tatsächlich eher den beratenden Ansatz gewählt haben und sich informiert haben und etwas planen umzusetzen oder wurde schon viel umgesetzt?
Interessante Frage. So richtig kann ich das nicht beantworten, weil ich natürlich nur auf die Projekte blicken kann, die wir bewertet haben im Rahmen einer Ausschreibung oder, ne? Also von daher, also den ganzen Markttrend wirklich punktuell gut zu beschreiben, vermag ich gar nicht. Aber so eine Einschätzung vielleicht dazu, was wir halt schon gesehen haben in diesem Jahr, ist eine Entwicklung, dass viele ihre Daten bei sich halten und darauf einen Servicepartner suchen, der letztendlich hilft. Generell der Trend zu einem Service ist gegeben, weil man in der Zeit, in der Kürze wahrscheinlich da selber gar nicht dazu in der Lage ist. Viele Kunden fragen auch an, wir wollen jetzt über die nächsten 5 Jahre etwas aufbauen. Wir brauchen jemanden, der uns da drin begleitet, egal ob projekttechnisch oder aus dem Servicegedanken, um den Leuten das beizubringen, ein Stück weit, wie man damit umgeht. Und generell ist der Markt schon größer geworden, glaube ich. Deswegen gehen auch alle Service-Dienstleister auch auf diesen Trend, die NIS-2-Thematiken in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, dass der Bedarf daran auch einfach riesig ist und noch nicht gesetzt ist. Besonders auch noch nicht, weil man noch in einer Beziehung mit einem Unternehmen vielleicht auch noch nicht so zufrieden ist von beiden Seiten, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon so, dass man sich darum nicht mehr kümmern muss. Und vielleicht ein ganz entscheidender Punkt daran ist, es ist ja nie ein Sprint, also dann implementiert man eine Lösung und hat Ruhe, sondern es ist immer der Marathon und bestenfalls leiten sich dadurch weiter aufbauende Security-Maßnahmen letztendlich ab, die dabei helfen, das generelle Risiko zu minimieren und halt die Sicherheitsniveau zu steigern.
Das ist ein fortlaufender Prozess. Grundsätzlich kann man dieses Thema ja auch auslagern, unter anderem indem man ein SOC Security Operations Center Service beauftragt. Das bieten wir als Managed Service an. Und ich denke, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein einzelnes Team oder ein eigenes Team extra mit diesem Thema zu beauftragen, macht das durchaus Sinn, den Service-Gedanken in Betracht zu ziehen und zu sagen, ich lagere das aus. Weil man lagert damit natürlich einen hohen Aufwand aus und hat direkt die Spezialisten, die da unterstützen können. Das bietet natürlich große Vorteile beim Managed SOC Service, auch für den Betrieb des SIEMs. Das geht natürlich auch als Co-Managed. Ja. Wichtig sind ja noch die Datenquellen. Und da finde ich den Punkt nochmal besonders interessant. Was hat sich gegebenenfalls geändert in der Aufbereitung oder in der Normalisierung der Daten? Ja, die richtigen Datenquellen setzen den soliden Grundstein für den Betrieb eines SIEMs und SOCs. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die qualitative Aufbereitung der Daten. Ein XDA zum Beispiel kann eine optimale Vorinstanz für ein SIEM darstellen, bereits vorfiltern und Events bzw. Daten und Informationen entsprechend korrelieren und anreichern. Ich persönlich finde, dass ein XDR eine sinnvolle Instanz in der Security-Landschaft darstellt, gerade kombiniert mit der Endpoint-Security. Wie seht ihr die Rolle des XDRs und die Integration mit dem SIEM?
Ja, da würde ich gerne auch mal was einsteigen. Wir haben ja gerade sehr viel über SIEM gehört. Daniel Koschmer schreibt nochmal, seit 2 Jahren bei der Magellan und Business Manager. Und ich habe auch eine Vergangenheit, auch das Thema quasi getestet, angegriffen. Und da kam mir natürlich oft so Dinge auch über den Weg wie EDR und XDR, also Mechanismen, die detektieren, aber auch darauf reagieren können. Und was ich jetzt 2024 gesehen habe, dass die Hersteller in ihrer Leistungsfähigkeit gewachsen sind, aber sich auch mehr und mehr auf andere Themengebiete konzentrieren wollen. Also auch die Integration in SIEM-Systeme oder auch Integration in SOCs, um halt einfach einen nahtloseren Übergang zu haben. Und ich finde, es ist auch eine neue Linie, die eingezogen werden kann, um halt den Schutz in der Cyber Security zu erhöhen, auch die Infrastruktur zu betrachten, nicht nur einzelne Objekte, sondern neben den Clients, den Servern auch das Netzwerk generell. Und da wäre natürlich für mich und vielleicht auch für die Zuschauer sehr interessant, Yannick, wie die Datenqualität deiner Meinung nach eigentlich jetzt ankommt. Also ich habe, wenn ich mir die Prozesse und Events, die ein EDR und XDR so erheben kann, direkt quasi auf dem Kernel teilweise sitzen, denke ich, okay, das ist ein guter Sicherheitsaspekt. Wie gesagt, Sicherheit ist immer im Auge des Betrachters und wir wissen alle, kein System ist hundertprozentig sicher. Aber wie bewertest du denn aktuell die Lage von der Qualität der Daten, die aus dem XDR oder EDR in SIEM kommen? Habt ihr gemerkt, dass sie gestiegen sind oder könnt ihr überhaupt besser mit denen arbeiten dieses Jahr? Oder was würdest du sagen dazu?
Also ich glaube, dass tatsächlich die Häufigkeit schon zunimmt, dass wir das in einem Projekt- oder Servicegedanken letztendlich dann auch sehen, dass Kunden diese Softwarelösungen letztendlich einsehen und auch einkaufen. Ganz grundsätzlich zu der Relevanz dafür, man muss halt verdeutlichen, dass die eigentlichen Gründe, warum man diese Software kauft, wesentlich besser machen können, als wenn man versucht, das irgendwie zu rekonstruieren auf den Daten, die sonst zur Verfügung stehen. Kontextbildung, die auch die Analysen, das Sandboxing, all diese ganzen relevanten Themen, die da drin sind, sind letztendlich völlig in Ordnung. Und man muss halt auch gucken, okay, was ist ein SIEM? Und SIEM ist halt eigentlich der Prozess, der da on top kommt, der letztendlich dabei helfen soll, zu moderieren, was mache ich denn in einem Incident-Fall? Wenn ich ein IOC letztendlich habe, wie gehe ich damit um? Und für die Datengenauigkeit, die du ja auch angesprochen hast, Daniel, ist es so, dass das ultra wertvoll ist, wenn man die Chance hat, das Budget für beides zu verwenden, also ein XDR als Datenlieferant und für die ersten Maßnahmen, die das auch durchaus sehr erfolgreich tun kann und in der Nachbetrachtung letztendlich und auch für den ganzheitlichen Blick ein SIEM zu haben, ist meines Erachtens eine riesengroße, sind mindestens mal 2 Meter in der Sicherheitsmauer, die man als Unternehmen dann irgendwo hat. Ne?
Aber es gibt ja auch so ketzerische Fragen wie zum Beispiel, warum ein SIEM, warum nur Informationen managen, bringt mir ja erstmal nichts, insofern, dass ich keine Response drauf habe. Diese Frage kennst du sicherlich oder diese Stimme. Ich bin der Meinung, SIEM ist wichtig, aber ich würde gerne deinen Grund wissen, warum man ein SIEM in Verbindung mit einem XDR zum Beispiel als sinnvoll erachtet.
In der Verbindung oder in dieser Entweder-Oder-Thematik?
Ja, wenn vielleicht beides, wenn du es kurz zusammenfassen könntest, was passt.
Also ich glaube, dass es 2 völlig voneinander unabhängige Betrachtungsfelder sind. Und ich glaube, dass es an den Bedürfnissen sich orientiert, welche Herausforderungen hat die jeweilige Company letztendlich. Um zu sagen, bin ich in einem standardisierten Umfeld, mache ich alles in der Cloud, habe ich wirklich Möglichkeiten, das alles wirklich richtig gut zu verzahnen. Ich habe keine Exoten in meiner Produktlandschaft. Kann man überlegen, ob man überhaupt ein SIEM im ersten Ausbaustück braucht und oder nicht? Also dafür gibt es dann Anbieter, die letztendlich in der Cloud sitzen, die dann sagen, okay, ihr bringt das alles zu mir und wir helfen euch dabei. Und ich glaube, dass diese Ansätze völlig legitim sind. Und das ist halt auch ein Thema, was in der klassischen IT mit Campus-IT, mit hybriden Szenarien und so weiter fort auch mit einem XDR bis zu einem gewissen Grad gebracht werden kann. Jetzt kommt aber die harte Realität. Wir haben immer Kundensituationen, wo eigens geschriebene Software eine Rolle spielt, wo komplizierte Strukturen eine Rolle spielen. Wir hatten gerade eben den Satz darüber, risikobewertete Ansätze letztendlich. Ist das jetzt relevant oder nicht relevant? Ne? Mikrosegmentierung, die eingezogen worden ist, Separationen, wie auch immer. Diesen Kontext herzustellen mit nur einem XDR ist eventuell aufwendiger, als wenn ich das mit einem Siem machen würde. Und jetzt reden wir auch ein Stück weit darüber, dass ein Siem oder ein XDR natürlich dann auch wieder bestimmte Eigenschaften mit sich bringt. Man kennt das ja auch schon in den ersten Tech-Chains, dass da manipuliert wird, dass man auch ein XDR aushebeln kann. Dafür gibt es eigens definierte Attacken und man hat halt nur diesen Single Point of View, den man halt irgendwie dort einnehmen kann, wo ich dann sage, okay, es ist halt manchmal vielleicht ein schwieriges Szenario zu sagen, mit nur dieser Sicherheitstechnologie bin ich dazu in der Lage, alles mitzubekommen und den nötigen Schutz letztendlich auch in dem, was ist passiert, wie auch immer zur Verfügung zu stellen. Aber ganz klar ist, XDR bringt Analysen mit rein, die ein Siem von sich aus überhaupt nicht gestemmt bekommt. Also von daher ist es eigentlich keine Entweder-Oder-Sache im klassischen Sinne, sondern auch ich würde für argumentieren, für einen Kunden, der gerade am Anfang steht und der jetzt nicht die regulatorische Anforderung hat, ein Siem aufzubauen, ist das XDR deutlich wirksamer in kürzerer Zeit.
Also wir haben ja betrachtet, dass die Verbindung XDR-Siem sinnvoll ist. Was mich natürlich interessiert ist, weil ihr ja Siem-Systeme aufgebaut habt, auch wahrscheinlich in Verbindung XDR und ich eigentlich immer nur die XDR-Seite gesehen habe. Also wie rollen die Unternehmen das aus? Wo kamen die Angriffe her? Aber ob diese Komplexität der Angriffe in dem Siem wirklich einfacher dargestellt werden? Also ich sehe zum Beispiel bei dem XDR-System sehr schön, dass viele Sachen detektiert werden. Aber du sprachst ja auch gerade davon, dass manchmal die Kombination aus verschiedenen Vektoren ja auch relevant sind oder ob es möglich ist, in einem Siem wirklich diese Kreuzbeziehungen zu erkennen oder ob ihr noch der Ansicht seid, die aktuellen Techniken, die im Siem gefahren sind, sind noch nicht 100% ausgereift, um das zu bewerkstelligen.
Um diese Frage zu beantworten, ist es nicht ganz so einfach, weil es so diesen typischen Fall, das muss man machen und so funktioniert das, gar nicht gibt. Aber wenn man sich anschaut, wie Korrelation ganz grundsätzlich funktioniert, hast du mehrere Ebenen, bei der das Ganze stattfindet. Zum Beispiel die Komponente Zeit. Also in einer Entwicklung eines Angriffs hast du einfach über einen Client letztendlich ein bestimmtes Verhalten, was sich über mehrere Log-Informationen oder Event-Informationen letztendlich in meinem Unternehmen dann aufzeichnet. Und wenn du diese Daten an einem zentralen Ort zur Verfügung hast, kannst du letztendlich dann eine Suche formulieren, die dir sagt, was ist mit diesem Client über die letzte halbe Stunde, über alle Datenpunkte, die ich hier in meinem Unternehmen kenne, passiert. Das ist klassisch dann eine Korrelation.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Das Thema sichere Endpunkte ist natürlich ein integraler Bestandteil, erstens für Datenquellen und natürlich für die Datensicherheit. Da würde ich noch gerne drauf zu sprechen kommen. Denn wenn wir vom XDR weitergehen, kommen wir in den Bereich EDR. Und die Entwicklungen im Bereich EDR sind erstaunlich, was die Technologie zur Erkennung und Abwehr von maliziöser Software angeht. Gleichzeitig bietet EDR eine wichtige Grundlage als Informationsquelle, was wir ja gerade schon besprochen haben, für XDR und das Siem. Mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass immer mehr Unternehmen sich von den klassischen AV-Lösungen trennen und auch im Serverbereich genau auf EDR-Lösungen setzen, was meiner Meinung nach ein zwingend erforderlicher Schritt ist. Die Erkennungsmethoden haben sich sehr stark entwickelt und während False Positives immer geringer werden, wird die Erkennungsrate auch bei Zero Day wesentlich höher, bedingt durch maschinelles Lernen und weitere Technologien. Doch nicht nur die klassische IT-Umgebung benötigen sichere Endpunkte, wo es wirklich spannend wird, das sind dann die OT-Umgebungen. Ich würde gerne mit euch einen Blick darauf werfen, wie die Entwicklung in der OT-Security in 2024 ist und wie der Einsatz von Endpoint-Protection-Systemen im OT-Bereich tatsächlich sich entwickelt hat. Vielleicht kann ich ganz kurz noch was dazu einwerfen. Aus eigener Erfahrung in der Vergangenheit war es häufiger ein Problem, dass im OT-Bereich natürlich alte Systeme verwendet werden, weil eine Industriemaschine wird meistens für eine Zeit von 30 Jahren hergestellt oder 20 Jahren und dementsprechend sind die Anbindungen ans Netzwerk oder die Schnittstellen dorthin über Wartungssysteme mit alten XP-PCs ausgestattet. Sogar Geldautomaten laufen teilweise noch mit einem uralten Windows-System. Und da war es für die EDR-Komponenten oder Endpoint Protection oft eine Herausforderung, genau diese alten Betriebssysteme zu unterstützen. Mittlerweile bieten die meisten Anbieter tatsächlich eine Unterstützung bis XP Service Pack 2 an, was natürlich schon eine gute Entwicklung ist. Aber nicht alle Systeme können tatsächlich genug Ressourcen bieten, um auch den Betrieb Betrieb einer Endpoint Protection auf dem System zu gewährleisten. Da kommen dann so Punkte wie NDR noch mit ins Spiel. Das ist ja auch ein Thema. Ja, also Network Detection and Response, das kann auf verschiedene Weisen realisiert werden, wie zum Beispiel, dass man natürlich im OT-Bereich alles in einzelne Netzwerksegmente aufteilt und immer den Netzwerkverkehr mitschneidet, was denn dort passiert, um möglicherweise zu erkennen, wenn sicherheitsrelevante Vorfälle auftreten können. Trotzdem Endpoint Protection meiner Meinung nach starker Meilenstein, starke Entwicklung, weil die Systeme immer besser werden, ressourcenschonender und auch somit der Einsatz im OT-Bereich immer interessanter wird. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, also wenn man betrachtet die OT, welche Vergangenheit bzw. welches Wesen sie hat, ihr wisst es ja beide, dass es halt teils so getrieben ist, dass es uralte Systeme sind oder auch Systeme, die es gar nicht ermöglichen, also zusätzlich Software zu installieren, kann ich das nur so bestätigen, Tim, was ich auch beobachtet habe, dass halt die Systeme der Netzwerkkontrolle, der NDAs, zugenommen haben, aber auch das Verständnis bei den Verantwortlichen, dass die Systeme einen höheren Schutzbedarf haben. Also wir haben den Eindruck, dass auf einmal die zwei Welten, IT, OT, die ja wirklich stark getrennt sind, weil die verschiedene Ziele auch haben, sei es Security oder Safety, also menschliche Sicherheit bei, also Safety bei OT und Security bei der IT, dass das Verständnis für die einzelnen Parteien gestiegen ist. Dennoch sehen wir immer noch einen sehr hohen Bedarf an Technologien, die die Sicherheit erhöhen bei der OT. Das ist einfach zu erklären, da die Verantwortlichen erst die einzelnen Security-Themen aus der IT nicht kennen, aber IT-Systeme in den OT-Systemen verankert sind und da erstmal das Wissen bzw. den Bedarf, der geweckt werden muss, ja, was überhaupt notwendig ist, um eine OT-Strategie bzw. eine Infrastruktur zu betreiben, dass die Stand der Technik quasi betrieben werden kann, ohne größere Angriffe zu erfahren und dann den Betrieb in Mitleidenschaft zu ziehen. Ich weiß gar nicht, Yannick, ihr habt ja auch viele Detektoren bzw. Systeme, in denen sich OT-Komponenten betrieben werden. Habt ihr da eine Zunahme gesehen von Daten? Also ich habe gesehen, wenn bei der Ausrollung von Firewall-Systemen, Segmentierung, dass halt mehr Daten erhoben werden konnten. Die Anbieter haben zum Beispiel Lizenzen eingebunden, die halt detektieren können. Also die können Protokolle lesen, somit auch Inhalte auswerten und eventuell schädlichen Code bzw. Pakete rausfiltern, wenn natürlich das System es erkannt. Aber habt ihr einen Trend auch gesehen, dass mehr OT-Kommunikation in eurem SIEM bzw. Logs aus Datenquellen auflaufen?
Also man muss jetzt unterscheiden, betrachten wir aus einem Projektgeschäft daraus oder aus einem Servicegeschäft. Wir sind sowohl als auch dazu in der Lage, OT-Datenquellen letztendlich anzubinden und dann entscheidet darüber die Herausforderung vom Kunden, wie gut das zu implementieren ist. Aus dem Servicegedanken haben wir jetzt zwei Kunden, die OT-Komponenten mit Einfluss nehmen und in Ausschreibungen, die wir dieses Jahr gesehen haben, sind auch OT ganz häufig Gegenstand von einem Sicherheitsanforderung bzw. von einem Betrachtungsfeld innerhalb der Ausschreibung. Man muss immer ein bisschen gucken, wie kriegt man es generell so dargestellt, dass man die Auswirkungen und das eigentliche Schutzziel, dass die Produktion immer funktioniert, weil sie der essentielle Teil der Wertschöpfungskette ist, kann ja auch darin argumentiert sein, dass ich ganz klare Compliance-Anforderungen letztendlich darauf habe. Also, keine Ahnung, die Schraube muss immer protokolliert mit so und so vielen Newtonmeter erzeugt sein und so weiter und so fort. Und wenn das abweichend ist, gibt es dafür mehrere Gründe. Man kann diese Geschichte halt auch ein Stück weit so rum erzählen, dass wenn man auch von den Daten kommt und sagt, wir haben hier einen Vorfall, der sich in dem, womit sich die Leute im Qualitätsmanagement auseinandersetzen, da ist etwas wackelig oder abweichend von dem, dass man sich so rum ein Stück weit dann auch daran nähert, okay, da ist etwas passiert, was jetzt gerade gestoppt werden muss. Ich glaube, man braucht die Daten, so wie du es schon beschrieben hast, die müssen halt auch noch gewonnen werden. Auch da sind Legacy-Systeme, die man ganz oft in der Diskussion hat, überhaupt nicht benutzen darf. Da ist ein Servicevertrag im Krankenhausumfeld, haben wir das ganz oft, dass dann gesagt wird, ein medizinisches Endgerät wird für die nächsten 30 Jahre angeschafft. Das kommt mit einer Systemkomponente, die gesagt wird, da darf nichts drauf passieren. So.
Ja, genau, das ist ja auch so bei den Systemen, was du meintest, dass man darf sie nicht anpacken, muss sie aber trotzdem schützen. Ich meine, das ist ja, wie du schon dachtest, die lange Laufzeit ist geschuldet, dass man halt da nichts mehr machen kann oder auch nichts machen darf, weil sonst die Gewährleistung zum Beispiel nicht gegeben ist, dass entweder der Betrieb aufrechtgehalten wird, dann die Sicherheit, aber auch ganz gleich Gewährleistung des Herstellers. Wenn der Hersteller sagt, wenn Sie jetzt als Kunde was drauf installieren wäre, das ist halt nicht mehr möglich. Und das sind natürlich diese Grundpfeiler, die man sich halt da selber setzt oder gesetzt bekommt und um die man sich halt dann auch Gedanken machen muss und auch eine Strategie baut. Ja. Und dementsprechend sehen wir halt den Trend daher, dass jetzt auch durch das Zusammenwachsen von IT-Entscheidern, Engineers, OT-Verantwortlichen auf einmal auch mehr Hand in Hand gearbeitet wird. Früher war es so, jemand kriegt zum Beispiel einfach eine Firewall als OT-Leiter hingeschmissen und muss damit arbeiten. Jetzt wird mit mehr in Verbund gearbeitet, um halt die verschiedenen Use Cases und Anwendungsfälle besser zu kombinieren.
Danke für die Zusammenfassung. Ich würde an dieser Stelle gerne noch auf die Herangehensweise bei der Sicherung von OT-Infrastrukturen eingehen. Und zwar genau darauf, wie diese sich im Jahr 2024 geändert hat oder welche Trends wir sehen. Also was mir persönlich aufgefallen ist, die klassische Herangehensweise der Segmentierung bleibt natürlich erhalten, dass man versucht, so weit wie möglich einzelne Komponenten zu segmentieren und in einzelne Bereiche sicher abzugrenzen. Natürlich muss man dabei immer betrachten, es ist erforderlich, dass Dienstleister, Lieferanten einen Zugang bekommen zu Geräten, zu Wartungszwecken. Ja, das heißt, es muss gegeben sein, dass ein sicherer Remote Access für Wartungszwecke erforderlich ist oder auch die Interaktion mit anderen Systemen über Schnittstellen. Das kann meistens ja schon über eine Firewall geregelt werden und in dem Fall Next Generation Firewall. Viel interessanter ist noch die Entwicklung, dass immer mehr Endpoint Protection den Zugang zu den Systemen findet. Wir hatten ja vorhin das Beispiel, dass die Abwärtskompatibilität und auch der Einsatz der Agents auf den Endpunkten immer ressourcenschonender wird, was ein wichtiger Punkt ist. Zusätzlich brauchen wir natürlich noch die Sichtbarkeit. Ja, das ist einmal die Endpoint Protection als Schutzmechanismus und gleichzeitig als Informationslieferant, genauso wie eine Network Detection and Response, auch ein wichtiger Teil. Also sollten wir oder wir empfehlen, immer alle Möglichkeiten zu nutzen, um Sichtbarkeit zu schaffen, um potenzielle Angriffe zu erkennen und frühzeitig abzuwenden. Genauso interessant ist dieses Thema für den Bereich IoT-Geräte und IoT-Security. Denn die zunehmende Verbreitung von IoT-Geräten spielt ebenfalls eine große Rolle, denn die Angriffsfläche erhöht sich auf diesem Wege enorm. Sehr viele Unternehmen wissen nicht einmal, welche IoT-Geräte in ihrem Netzwerk aktiv sind. Und das geht von Displays und Beamern in Meetingräumen bis zu Wetterstationen, Jalousiensteuerungen oder, wir hatten vorhin schon ein Beispiel, auch den Einsatz im medizinischen Bereich von medizinischen Geräten, zum Beispiel im OP-Saal, ganz kritisch. Ja, aber auch sogar der Kaffeeautomat und Backöfen funken manchmal im WLAN herum. Ja, eins steht auf jeden Fall fest, es wird mit Sicherheit nicht weniger und laut Statista sind im Jahr 2024 bereits über 17 Milliarden Geräte im Einsatz. Bis 2033 lautet die Prognose, kann die Anzahl auf über 39 Milliarden ansteigen. Also sehen wir auch, wo es hingeht und dass man sich mit dem Thema zwingend beschäftigen muss. Deshalb haben sich viele Hersteller auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich wollte mal fragen, wie seht ihr denn diesen aktuellen Trend und aktuelle Lösung für IoT Security im Jahr 2024 und vielleicht auch darüber hinaus?
Also der Trend kann ich nur so bestätigen, weil wenn man überlegt, dass was eigentlich in den IoT-Komponenten alles verbaut worden ist, Stichpunkt Software, dass halt teilweise die Software entweder super veraltet ist oder freie Open-Source-Software genutzt wird, die halt nicht weiterentwickelt wird, dass es halt ein immenses Risiko darstellt. Also ich finde schon, das ist so eine Art tickende Zeitbombe, weil, wie wir eben ja schon kurz angeteasert haben, die Software oder die Sicherheit ist immer nur aus dem Betrachter quasi messbar. Und nichts ist sicher. Und bei der OT oder IoT kommt natürlich die hohe, immense Anzahl von günstigen Geräten sogar, wo es sich teilweise gar nicht lohnt, Entwicklerteams darauf zu lassen, um halt Updates oder Verbesserungen anzusteuern. Und diese hohe Verbreitung ist natürlich ein Schlaraffenland für Angreifer, die genau wissen, wo diese Systeme sich aufhalten. Deswegen finde ich die Entwicklung von diesen Security-Anbietern gerade sehr positiv, dass das erkannt wird, okay, die Geräte oder die IT wandelt sich in Richtung IoT, dass halt Kleinstsysteme Aufgaben erledigen, um halt Schutzmechanismen gegen eventuelle Lücken quasi zu erstellen und einen Schutzschirm quasi zu bauen für diese Geräte.
Also ich sehe bei IoT wirklich folgende Risiken zusätzlich zur OT. Natürlich ist immer die Frage, was für ein IoT-Gerät ist das, weil die Bandbreite, wo es eingesetzt werden kann, da wirklich absolut gigantisch ist. Also wir haben es ja schon gehört, geht von einer Kaffeemaschine bis zu medizinischen Geräten im OP. Deswegen ist das natürlich immer eine Frage, was möchte ein Angreifer erreichen? Aber grundsätzlich geht es im IoT-Bereich häufig um die Kompromittierung gegebenenfalls Nutzung eines Gerätes für Botnetze, genauso wie Datenschutz ist ja auch ein Thema. Ja, also die Geräte funken einfach wild im Netzwerk herum teilweise, wenn man es nicht kontrolliert. Und es werden ja auch immer Daten mit den Herstellern übertragen, teilweise ungesichert. Ja, das ist auch noch ein kritischer Punkt. Also Kompromittierung sehe ich wirklich als hohen Risikofaktor an, wie du auch schon beschrieben hast, Daniel.
Ja, das mit den Daten, also auch generell, vielleicht ist das Gerät nicht unsicher an sich, aber was passiert denn mit den Daten? Sind die frei verfügbar? Es gibt ja auch ein paar Beispiele, wo Menschen, die als Soldat irgendwo gearbeitet haben und auch Wearables, also tragbare IoT-Geräte an sich hatten und dementsprechend Informationen von ihrem Standort natürlich irgendwo hingeschickt haben. Das ist natürlich auch die Frage, was ist eigentlich mit der Informationssicherheit? Diese Geräte haben auch diese Standards nicht implementiert oder beziehungsweise die Verarbeitung ist teilweise nicht implementiert, wie die Sicherheit gewährleistet ist. Das muss man sich ja auch bewusst machen, dass die Systeme auf einmal auch andere sicherheitsrelevante Themen adressieren, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Und natürlich, was passiert mit den Daten? Werden die von anderen Systemen weiterverarbeitet und könnte das gegebenenfalls einen negativen Aspekt auf meine IT haben, wenn man auf einmal Daten versendet, die Aufschluss auf meine Infrastruktur geben und dann in einem großen Bild dann dazu dienen, wirklich schädigende Angriffe zu fahren. Aber ich weiß nicht, ob alle wir hier haben sicherlich zu Hause IoT-Komponenten und ich denke, dass es halt noch in der Zukunft noch zunehmen wird. Sei es jetzt Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, aber auch wenn jetzt autonomes Fahren oder auch andere Zahlsysteme, die halt natürlich Komponenten brauchen, um halt so eine Infrastruktur aufzubauen, dass ich denke und auch glaube, dass es in der Zukunft noch viel stärker in dieses Thema gehen wird, weil der Mensch und auch das Unternehmen viel stärker mit diesen Technologien verflochten werden, als es jetzt eigentlich der Fall ist.
Ja, vielleicht nur eine einzige Ergänzung da hinten dran, wo ich mir halt auch wünschen würde, dass man das vielleicht ein bisschen in den Fokus, weil die Bedrohungslage dadurch, glaube ich, zunimmt, ne? Also es ist immer im Bereich der Möglichen. Ich kenne auch dieses Botnetz, was man durch die Medien gegangen ist, was auf Glühbirnen basiert. Und ich glaube, wir finden auch noch, wenn wir danach suchen würden, noch ein paar weitere Beispiele dafür. Und dass es halt vielleicht auch eine starke regulatorische Norm gibt, auch zu sagen, sollte ich mir jetzt ohne eine Wertung letztendlich dafür vorzunehmen, aber irgendwelche China-Komponenten über Temu bestellen, was so einfach ist, als ob ich es über Amazon gemacht habe, im deutschen Raum auch, und habe dann irgendwie eine Glühbirne, wo ich eigentlich gar nicht genau weiß, was die alles kann, was die macht und wie ich die in irgendwelche Systeme dann integriere und wie ich die Sicherheit dafür hinbekomme. Aber ganz ehrlich, wer hat denn in seinem privaten Umfeld irgendwie eine Firewall, um dort eine Segmentierung zu machen oder wie auch immer? Und da werden halt auch ganz viele Leute ein Stück weit alleingelassen. Auch die Dinge, die vielleicht mit in eine Company getragen werden und sei es auch zu den besten Absichten letztendlich, aber auch eine Entscheidung darüber zu treffen, wenn man im Social Engineering ist und du hast gerade die Punkte genannt. Man ist checkbar, man weiß, wann man sich im Unternehmen auffindet oder. Das sind ja alles Dinge, die einen zusätzlichen Angriffsvektor für uns alle darstellen. Und da, glaube ich, kann man nur über ein gewisses Maß an Anforderungen letztendlich zu einem gewünschten Ziel kommen, weil es halt nicht sein darf, dass jeder tun und lassen darf, was er möchte. Und ja.
Und gerade auch von den Herstellern entwickelt sich tatsächlich sehr, sehr viel, beziehungsweise es gibt interessante Lösungen, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Grundsätzlich setzen die Lösungen ja erstmal an dem Punkt an, dass eine Sichtbarkeit geschaffen wird, dass Unternehmen, ja, oder auch Privatpersonen, wenn sie die Möglichkeit haben, eine entsprechende Firewall einzusetzen, wobei das eigentlich eher unrealistisch ist, macht man nicht, aber zumindest im Unternehmensumfeld, dass der Datenverkehr erkannt wird, die Geräte erkannt werden, die versuchen eine Verbindung nach außen hin aufzubauen, zum Hersteller, wohin auch immer, und dass das genau aufbereitet wird in einem Dashboard, dass gesehen wird, okay, was ist das für ein Gerät? Es wird wirklich dargestellt, welcher Hersteller, welches Modell ist das? Soweit geht das Ganze natürlich. Und basierend auf der Art und Weise der Kommunikation werden direkt Vorschläge gemacht, wie man entsprechend Firewall-Regeln etablieren könnte, um diese Kommunikation zu unterbinden oder zu erlauben. Also es ist wirklich das Thema Sichtbarkeit, was da ganz weit vorne steht, aber gleichzeitig auch eine, ja, ich will nicht sagen Mitigierung, weil vielleicht ist der Datenverkehr ja auch erwünscht. Das muss dann natürlich immer von Fall zu Fall betrachtet werden. Aber es ist immerhin schon so weit, dass die Systeme Vorschläge machen können und theoretisch auch Firewall-Regeln bilden und auf die Geräte ausbringen können. Auch im SASE-Umfeld ist das möglich, ja. Secure Access Service Edge, ja, dass wenn die Daten, natürlich, das ist die Voraussetzung, entweder über die Firewall oder über den Security as a Service Cloud-Dienst laufen, werden diese Kommunikationen erkannt und können natürlich entsprechend behandelt werden. Ob man es verbieten, erlauben oder nur inspizieren möchte, sei dann mal dahingestellt.
Tim, du hast ja gerade das Wort SASE schon in den Mund genommen. Ich bin auch ein großer Fan von dem Thema. Kannst du uns was dazu noch genauer erklären für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht noch nicht kennen?
Guter Punkt, Daniel. Danke. Ich greife den Ball jetzt einfach mal auf und verweise auf unsere vorherige Podcast-Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Da haben wir uns mit dem Thema noch auseinandergesetzt, SASE und ZTNA, also Zero Trust Network Access. Grundsätzlich ist SASE, Secure Access Service Edge, eine cloudbasierte Security as a Service und Network as a Service Infrastruktur, die genutzt werden kann, um Applikationen und Daten mit Anwendern auf sichere Art und Weise zu vernetzen, zu verbinden und das unabhängig vom Standort und weltweit. Letztendlich hat dieses Thema mich in diesem Jahr stark begleitet, da es grundsätzlich auch alle zuvor besprochenen Themen mitbedient bzw. beliefern kann als Informationsquelle. Ich finde es persönlich ganz passend, das jetzt nochmal aufzugreifen. Es geht um sichere Konnektivität und Plattformlösungen, die versuchen, alles miteinander zu verbinden, speziell hier der SASE-Ansatz. In 2024 haben immer mehr Unternehmen den Vorteil der modernen cloudbasierten Security as a Service und Network as a Service Lösung erkannt und implementiert, beziehungsweise sind in der Planung, ihre Standorte, Rechenzentren, Cloud-Dienste und mobile Anwender auf diesem Weg miteinander zu verbinden. Ich persönlich begrüße diesen Trend sehr, denn die Plattformlösung bietet sichere Konnektivität Ende zu Ende, das ist ein wichtiger Punkt, und somit Sichtbarkeit im Datenverkehr Ende zu Ende. Wenn man nun noch die weiteren Quellen wie IDPs oder Active Directory mit dem XDR und SIEM verknüpft, hat Shadow IT wenig Chancen und die Sicherheit durch Sichtbarkeit bekommt einen ganz neuen Stellenwert. Ich persönlich finde es spannend, wie die Hersteller immer neue Security-Features und Funktionalitäten integrieren, wie zum Beispiel für Third-Party-Access, also Zugang für externe Personen und Unternehmen zu unternehmensinternen Ressourcen. Man kann auch Dienste, wie zum Beispiel Web-Services aus der eigenen DMZ über die SASE-POPs bereitstellen, das sind die Point of Presence, und vermeidet somit die oder das direkte Forwarding von der Perimeter-Firewall in die DMZ, sondern hat die Cloud-Instanz als weitere Sicherheitsinstanz davor geschaltet. Da profitieren auch IoT und OT-Komponenten von, und wenn es nur der Third-Party-Access zur Wartung für externe Dienstleister ist. Konntest du eigentlich auch zunehmendes Interesse an Cloud-Diensten und Sicherheit aus der Cloud irgendwie beobachten, Daniel?
Ja, dieses Jahr war natürlich auch ein besonderes Jahr, weil man hat das Gefühl gehabt, dass die Migration von On-Premise in Cloud massiv zugenommen hat. Kann vielleicht daran liegen, dass viele Unternehmen jetzt auch ihre Office-Anwendungen in die Cloud gezogen haben und auch gemerkt haben, okay, wenn das funktioniert, funktioniert auch was anderes. Und natürlich auch, dass dieser, was du beschrieben hast, dieser Plattformgedanke eine Rolle spielt. Weil wenn man überlegt, dass Anwender ja quasi, egal wo sie sind, ihre Security mitziehen. Ja, das heißt, dass man wie in Rucksack die Security-Einstellungen mit sich umher trägt. Also Beispiel, der Mitarbeiter, der von zu Hause aus arbeitet, hat genau dieselben Einstellungen und Sicherheitsrichtlinien, wie wenn er im Office sitzt und sie wirklich unabhängig davon, wo er sich aufhält, was natürlich ein immenser Vorteil ist. Auch die Einfachkeit, die Sachen zu managen. Du hast ja auch eben schön beschrieben, das war eine exklusive Zusammenfassung, Thema an der Stelle nochmal, was da eigentlich alles drin ist. Ja, ich möchte jetzt nicht alle wiederholen, die Komponenten, aber wenn man so schaut in der Vergangenheit, waren das alles eigenständige Lösungen, die dann separat gemanagt werden müssen, wo dann auch natürlich Events entstehen, die dann nochmal bewertet werden. Und in diesen Plattformen, in den SASE-Plattformen ist natürlich schön zu sehen, dass man alles an einem Ort hat. Das heißt die Erkennung bzw. Benachrichtigungen, aber auch die Administration, dass sie auf einem Ort und Fleck sitzen und nicht über 1000 Ecken verteilt sind. Das sehe ich jetzt persönlich auch als großen Vorteil, was eigentlich die Administration und die Nutzbarkeit angeht. Ich weiß gar nicht, du hast ja auch aktiv Systeme auch schon implementiert. Was du dazu sagen kannst, wenn ein Unternehmen vor dem Schritt steht, weißt du, was zu implementieren. Denkst du, es ist wirklich ein großer Zeitgewinn, wenn man halt eine SASE-Plattform implementiert oder einzelne separate Lösungen, was ja auch möglich wäre, anstatt auf einer Plattform zu arbeiten, sondern einzeln zu arbeiten. Wie siehst du das?
Man muss immer sagen, das hängt ganz stark vom Anwendungsfall ab. Und zwar sollte man immer betrachten, habe ich ein regional aufgestelltes Unternehmen, habe ich mobile Anwender? Wenn beides nicht der Fall ist, ist das so eine Frage. Und natürlich der dritte Punkt, Cloud-Adoption. Ja? Nutze ich Cloud-Dienste? Habe ich auch verteilte Rechenzentren? Noch ein ganz kurzer Einwurf, was mir aufgefallen ist zur Entwicklung von Cloud-Nutzung. Software as a Service wird immer mehr genutzt. Deswegen ist dieser Bestandteil CASB, der Cloud Access Security Broker, sehr, sehr interessant. Bei Early Adoptern, die zum Beispiel Infrastructure as a Service genutzt haben, geht der Trend teilweise wieder zurück aus Kostengründen. Aber grundsätzlich ist der Trend in Deutschland jetzt auch da, ja, dass man offen für Cloud-Dienste ist und gerade Software as a Service Komponenten nutzt. Aber das ist eigentlich nicht deine Frage gewesen. Ich komme wieder zu dem Punkt zurück. Ne? Ich wollte das nur noch mal ganz kurz aufgreifen, weil das nämlich ein wichtiger Punkt ist. Gerade wenn man das tut, ist SASE eine sinnvolle Lösung. Standorte deutschlandweit, europaweit und weltweit, mobile Mitarbeiter weltweit, europaweit oder in Deutschland. Das sind alles Punkte, wo man sagen muss, um es wirklich ganz, ganz komprimiert zusammenzufassen, SASE macht Sinn, weil wir auch ganz stark sehen, die Art und Weise, wie wir Anwendungen nutzen, wo wir Daten speichern, wo Mitarbeiter arbeiten, ändert sich immer mehr. Und deswegen macht es Sinn, auch von dem ursprünglichen Gedanken, wie man ein Netzwerk aufbaut und die Konnektivität sicher herstellt, hat sich geändert. Letztendlich ist das ein Umdenken, wie wir Network Security leben. Und gerade da kommt dieser Network as a Service und Security as a Service Ansatz ins Spiel. Abschließend möchte ich noch auf ein großes Hype-Thema aus dem Jahr 2024 zu sprechen kommen. KI bzw. AI. Letztendlich ist KI ein großer und integraler Bestandteil aller Themen, über die wir heute gesprochen haben. Auch wenn es bisher immer wieder im Kontext maschinelles Lernen und neuronalen Netzwerken zur Bedrohungserkennung und Automation genannt wurde, möchte ich noch dazu sagen, das kennen Sie auch alle, die Adoption läuft mittlerweile auch für generative KI im Unternehmen. Immer mehr Unternehmen nutzen generative KI, um die täglichen Arbeitsprozesse schneller und effizienter zu gestalten. Das birgt natürlich ein neues Risiko im Punkt auf Datenschutz und weitere Themen. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Thema KI in einer Sonderreihe im Januar aufzugreifen und umfassend darüber zu berichten. Denn in einem kurzen Slot bekommen wir es heute nicht mehr unter. Mit diesen spannenden Einblicken kommen wir nun zum Ende von unserem Jahresrückblick 2024. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch auf das Jahr im Cybersecurity-Kontext zurückzublicken. Yannick, danke.
Vielen Dank dir. Hat sehr Spaß gemacht.
Und dir natürlich auch, Daniel. Danke, dass du dabei warst.
Ja, auch von mir vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Jahr mit euch.
Und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Seid auch im nächsten Jahr wieder dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Gute, euer Tim Erkenberg. Ciao.